Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Sonja Koppitz.
Ich finde es immer komisch, wenn mich jemand vorstellt. Das bin ich. Herzlich willkommen. Und hier bekommen Sie heute mal wieder die volle Packung Leben. Es geht wirklich ans Eingemachte. Es geht um die Existenz und das gleich mehrfach. Ja? Nur damit Sie jetzt schon mal völlig überfordert sind. Haben Sie sich schon mal gefragt, wie viele Leben man eigentlich leben kann? Und welches Leben einen dann vielleicht im besten Falle glücklich macht. Vielleicht haben Sie sich ja schon mal vorgestellt, wie es wäre, einen anderen Weg eingeschlagen zu haben. Heute lernen Sie nämlich einen Menschen kennen, der sich das nicht nur vorstellt, sondern gemacht hat. Und zwar mehrfach.
Mit dem Modern, da bin ich ja reingerutscht. Und das war so ein sehr großer Überraschungserfolg. Ne? Wenn du plötzlich Limousinen und Fünf-Sterne-Hotels und verschiedene Agenten hast und alle erzählen dir, wie toll du bist. Aber das war nicht so befriedigend, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ich war eine Projektionsfläche. Ich war sehr, sehr lange eine Projektionsfläche für Menschen, die mich entweder sehr schön fanden, die mich sehr interessant fanden. Aber es war nichts, womit ich mich identifizieren konnte.
Ja, Sie hören heute unter anderem die Geschichte von Florian Burkhardt. Das war der Bursche, der gerade gesprochen hat, der nicht nur Model war, sondern wirklich, kann man sagen, rastlos von einer Karriere zur nächsten gerast ist. Immer auf der Höhe des Erfolgs hat er alles hingeschmissen. Warum und wie er dann trotzdem oder gerade deswegen zu sich selbst gefunden hat, das erzählt uns nachher meine Kollegin Christine Werner. Und ich habe in dieser Sendung wie immer Besuch mit dabei. Mein Plus Eins heute ist Natascha Gutschmidt.
Hallo.
Freundin.
Ja.
Ehemalige Kollegin beim Radio.
Richtig.
Mutter von zwei Kindern.
Das stimmt auch.
Auch wenn wir jetzt direkt beim Thema bleiben, so ja. Scheidepunkte im Leben. Mhm. Du hast gerade wirklich auch einen wichtigen Scheidepunkt im Leben hinter dir.
Und du weißt noch, du meinst gerade draußen?
Du meinst, weil du dein Sohn bei deinem Freund
genau,
gelassen hast?
Das erste Mal eigentlich.
Ach so, das erste Mal?
Ja, ja, schon, ja.
Also man muss dazu sagen, du hast zwei Kinder. Maris ja. ist ja schon im Kindergarten.
Genau, der ist drei.
Und Vitus ist jetzt wie alt?
Der ist noch nicht mal 6 Monate.
Und bisher hing er eigentlich immer an dir
genau,
dran?
Genau, also ich war noch nie weg. Jetzt ist er unterwegs mit dem Papa und das fühlt sich noch komisch an. Das kenne ich noch von Maris damals, da war es genauso. Aber es ist schön. Es ist schön, dass ich jetzt mal mit dir hier die Zeit verbringe und ich weiß ja, dass er in besten Händen ist.
Und dieser Scheidepunkt, jetzt das Kind mal beim Freund zu lassen, das versteht man ja, dass es ein einschneidendes Erlebnis ist. Aber ich wollte noch auf was ganz anderes hinaus.
Okay.
Nämlich, du hast vor kurzem, pass auf, die Angst vorm Backen überwunden.
Das ist vollkommen richtig. Man muss dazu sagen, ich bin jetzt nächsten Monat werde ich 40. Also es hat wirklich lange gedauert, diese Angst zu überwinden. Und ich habe es dir zu verdanken, Sonja, dass ich das überwinden konnte, weil ja, ich habe bei dir diesen Kuchen gegessen und der war irgendwie perfekt für mich, weil der ist ja mit so ganz viel Nuss. Und Nusskuchen war das, was mein Papa mir immer zum Geburtstag gebacken hat. Das habe ich mir immer gewünscht, das war mein Lieblingskuchen von meinem Papa. Und dann war da Schokolade drin und das ist wiederum von Maris halt sozusagen die Lieblingssüßigkeit. Und dann dachte ich, das ist ja die perfekte Verbindung eigentlich. Und Maris hatte sich immer zum Geburtstag einen Kuchen gewünscht und dann dachte ich, jetzt muss ich ran. Jetzt muss ich endlich mal einen Kuchen backen.
Aber du siehst immer noch mein Erstaunen, oder? Weil ich bin damit aufgewachsen, dass wer zuerst zu Hause ist, das war auch schon im Grundschulalter so, der kocht. Und zwar für die ganze Familie. Und wenn es nur Würstchen warm machen oder Spiegeleier sind. Wie kommt es, warum hast du bis jetzt fast zu deinem 40. Geburtstag noch nie einen Kuchen gebacken? Ich verstehe es nicht.
Ja, bei uns zu Hause war es halt so, dass mein Papa eigentlich der Hausmann war und immer gekocht und gebacken hat. Und Mama war arbeiten, hat das Geld verdient. Und meine Mama kann wirklich echt gar nicht kochen oder besser gesagt, sie kann zwei Gerichte, aber sie hasst es auch, das zu machen. Das ist ein Riesenstress für sie. Und ich weiß auch warum, weil nämlich ihre Mutter hat ihr immer gesagt, lern niemals kochen und backen, dann wirst du ein besseres Leben haben, weil mein Opa, der wollte halt immer pünktlich sein Essen auf dem Tisch haben. Das war noch eine ganz andere Generation. Ich glaube, mein Opa war 16 geboren oder sowas. Und ja, halt so drumherum, meine Oma auch irgendwie so in der Gegend. Mhm. Ich habe meine Oma nie kennengelernt, aber meine Mutter hat mir das so weitergetragen, so vehement, dass man quasi da so abhängig ist vom Mann und so, ja, versklavt wird schon fast, so hat es sich angefühlt, dass man das einfach niemals machen darf. Und dann, ja, das rettet einem das Leben quasi, so ungefähr. So, und dann hatte ich mir, Samstag war der Geburtstag, vorgenommen, das Freitag zu machen. Habe mir irgendwie den Tag so ein bisschen freigeschaufelt und dann hatte ich so eine Migräne, so eine unfassbar schlimme Migräne.
Wegen dieser ganzen
ich vermute es
Last
fast.
Oder dieser die Herausforderung ja. des Backens, das ist ja krass.
Ja, ich glaube, ich musste dieses Familientrauma irgendwie überwinden und dann an dem Freitag konnte ich nicht backen, ich habe es dann irgendwie nachts gemacht.
Aber jetzt ganz kurz, um diese Geschichte zum Abschluss zu bringen, sag mal bitte, wie viele Male du diesen Kuchen jetzt schon gebacken hast seitdem?
Mindestens 5. Ich habe jetzt jedes Wochenende gebacken, weil das muss ich bei mir noch verfestigen, dass ich trotzdem lebe, dass es mir gut geht und dass nicht irgendwie der Weltuntergang droht oder so, seitdem ich backe. Ich werde auch dieses Wochenende wieder backen.
So, wer sagt eigentlich, dass wir von Montag bis Freitag arbeiten müssen? Wer hat sich das ausgedacht? Also, dass man Karriere machen muss, dass man immer das Beste aus sich herausholen muss, ist ähnlich wie beim Kuchenbacken, ja. Dass man denkt, der muss jetzt auch super werden.
Klar, perfekt.
Wir haben eine Kollegin, das ist die Plus-1-Reporterin Henrike Möller, die geht gesellschaftlichen Zwängen nach, weil ihr diese Zwänge wahnsinnig auf die Nerven gehen. Sie geht raus und trifft jede Woche Menschen, die sich freigemacht haben von so vielen ungeschriebenen Gesetzen, also zum Beispiel auch, dass die Frau kochen oder backen können muss oder eben auch nicht. Heute ist Henrike in einem Gitarrenladen im Prenzlauer Berg bei Gitarrenbauerin Michi Hartmann. Die ist 56, wohnt in einer internationalen Frauen-WG und um ihr Glück zu finden, musste diese Michi Hartmann erstmal durch die Hölle.
Wie viele Gitarren sind hier in deinem Laden? Es ist ja alles voller Gitarren. Es ist echt eindrucksvoll, wenn man reinkommt.
So viele Gitarren haben.
Ich glaube, so viele Gitarren habe ich wirklich noch nie gesehen.
Ich habe gar nicht die alle gezählt.
Wenn wir mal schätzen würden, 200?
Geh doch einfach lang und zähl.
Also ich habe dich ja jetzt mitten in der Arbeit erwischt.
Ich muss hier ein Tonabnehmersystem wechseln.
Du hast jetzt eine Akustikgitarre vor dir liegen.
Ja, eine schöne alte Gibson. Ich habe Gitarren angefangen zu bauen, weil ich eine E-Gitarre für mich haben wollte. Und die Dinger sind ja für Jungs konstruiert. Und irgendwann habe ich gedacht, ich habe Design studiert. Da wird mir das ja wohl gelingen, so ein Brett mit ein paar Drähten drauf zu bauen. Und zu der Zeit habe ich beim Film gearbeitet, Requisite gemacht. Und das war so ein ätzender Kackjob, entschuldige meine Ausdrücke. Es war einfach so ätzend und ich passte da auch überhaupt nicht rein. Also so mit Hierarchien hatte ich schon immer meine Schwierigkeiten. Ich sehe auch nicht ein, zum Beispiel, dass ich mich einem fachlich total inkompetenten Pfosten fügen muss, nur weil der in der Rangordnung über mir steht und dass ich ständig für dumm gehalten wurde. So als ob du, weil du eine Frau bist und blond, als ob du nicht mal eine verdammte Schraube reindrehen kannst. So, ne? Und dann habe ich meinen Job geschmissen, weil ich eben aus diesen ganzen Räderwerken dieser Gesellschaft raus wollte. Also ich habe erst ein Praktikum gemacht bei einem sehr renommierten Berliner Gitarrenbauer. Da durfte ich mir dann anhören, das ist eine Art zu denken, die kannst du nicht lernen. Im Übrigen ist das typisch für dein Geschlecht. Für den Spruch möchte ich ihm heute noch eine klatschen. Jedenfalls, ich sage das jetzt mal ganz höflich, alter weißer Mann, ich brauche dich nicht. Es gibt YouTube, es gibt Google, es gibt Bücher, ich bin intelligent. Und das kriege ich auch ohne dich hin, du Arsch. Ich muss jetzt, bevor ich das einbaue, noch mal auf Nummer sicher gehen, dass das wirklich funktioniert.
Es hätte ja aber auch so kommen können, dass du dir deine Ecken und Kanten, die du hast, so vom Charakter, hättest einfach abschleifen lassen von denen.
Würdest du dir einen Finger abhacken?
Nee, aber bei ganz vielen passiert es ja. Ja. Deshalb versuche ich nachzuvollziehen.
Ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach zu widerborstig.
Ja.
Früher hatte ich so richtig schlimme Probleme und ich habe mich selber total abgelehnt und gehasst, und weil ich eben dachte, an mir ist alles falsch und verkehrt.
Aber was hat dir dann dabei geholfen, immer mehr zu dir zu finden?
Meine Wut. Also Wut und Aggression, wenn du die in die richtige Richtung kanalisierst, kann dir das auch eine wahnsinnige Energie geben. Ne? Ich meine, wenn dein Kind stirbt, wenn du dein totes Kind in den Armen hältst, dann ist das so marginal, was andere Leute von dir halten. Ich habe eine ganz verrückte Biografie. Also ich hatte eine ziemlich anstrengende Kindheit und bin dann nach Berlin abgehauen. Und das war dann halt hier erstmal große Freiheit. Ich habe fotografiert, habe gemalt, Musik gemacht. Dann habe ich meinen Ex-Mann kennengelernt. Dann haben wir geheiratet und dann haben wir ein Kind bekommen. War seine Idee, ein Kind zu machen. Und das ist gestorben durch eine verpfuschte Operation. Das war so das größte Desaster meines Lebens. Und dann habe ich so gedacht, so, und jetzt lebe ich so, wie ich das will. Und dann können mir alle mal einen Buckel runterrutschen, ja. und dann bin ich wieder abgehauen, habe eine große Wohnung ergattert. Ich habe dann halt mir Mitbewohnende gesucht. Nishti habe ich über Facebook gefunden. Die ist eine kurdische Geflüchtete aus Aleppo. Ich habe 3 Kilo zugenommen von dem ganzen syrischen Essen. Und Melissa, die kommt aus Argentinien. Ich finde es auch immer total spannend, so internationale WGs.
Also ich kann dir gerne neue Seiten verkaufen, aber du wirst das Problem wahrscheinlich immer noch haben. Du kannst ein bisschen zerriebenen Bleistift in die Sattelkerbe reinmachen.
Ja. Und ein paar Picks hätte ich gerne noch.
Guck mal, da sind ganz viele.
Hier, perfekt.
Der ganze Tisch ist voll.
Es war so ein Prozess, wo ich gedacht habe, ich kann nichts dafür, dass ich so bin, wie ich bin. Ich habe da nicht drum gebeten.
Aber dann ist es ja doch was einem angeboren ist. Oder kann man so eine Widerborstigkeit so ein bisschen mehr auflehnen gegen das System oder irgendwas, was einem nicht passt? Kann man das lernen, deiner Meinung nach?
Ich glaube, viele Sachen sind einfach angeboren. Du kannst die Menschen nicht anders machen. Du kannst sie nur kaputt machen.
Da ist aber ordentlich noch Wut und Aggression auf dem Kessel, oder?
Wow, ja.
Weil unsere Kollegin Henrike hat ja kurz gefragt, kann man das lernen, diesen Widerstand lernen? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, als ich zugehört habe, kann man aber umgekehrt nicht auch das Annehmen lernen irgendwie?
Ich glaube, das ist der bessere Weg.
Was jetzt?
Das anzunehmen.
Ja.
Ja, natürlich. Ich glaube, ich weiß gar nicht, woher immer dieser Wunsch kommt, dass alle Menschen möglichst irgendwie gleich gebürstet sind. Irgendwie hat man das Gefühl, schon in der Kita fängt es an, alle müssen so und so und dies und das. Es ist so wenig Raum, finde ich immer, für Individualität.
Nee, ich meine ja gar nicht, dass sie jetzt einen anderen Lebensentwurf lebt. Finde ich, macht sie gar nicht so sehr. Aber diese Ablehnung irgendwie, die sie noch so hat.
Ja?
Oder vielleicht vieles Anti-Sein irgendwie.
Das Gefühl hatte ich jetzt gar nicht zum Beispiel. Nee, überhaupt nicht. Ich fand sie total sympathisch und lustig. Und nee, fand ich nicht, dass sie irgendwie so anti ist eigentlich.
Ja.
Ich finde, ja, man hat gemerkt, es ist ein Kampf für sie gewesen, sich selber so zu akzeptieren, wie sie ist. Aber ich habe das Gefühl gehabt, das hat sie gut geschafft und ist jetzt ganz gut im Reinen.
Aber auch was, worüber wir vorhin so ein bisschen gesprochen haben, auch nochmal das Rollenbild der Frau, ne? Wo sie gesagt hat, sie macht das jetzt mal genau anders, weil das, was erwartet wird, bisschen wie deine Oma, die Backverweigerin.
Manchmal wird ja auch so gesagt, ach Quatsch, irgendwie diese Stereotype Mann-Frau gibt es doch gar nicht mehr. Aber anscheinend, ne, wenn da auch ein Mann ihr gesagt hat, lass mal gleich bleiben, das kannst du eh nicht und so. Also finde ich auch immer erstaunlich, dass es doch irgendwie ganz oft harte Realität ist.
Und das hat bei ihr wahrscheinlich irgendwie so einen Trigger gemacht, dass sie so richtig sagt, so boah, ohne mich, Leute. was nimmst du von dieser Geschichte mit?
Krass fand ich auch den Satz, als es darum ging, dass sie ihr Kind verloren hat und dass daraus aber ja anscheinend so ein Riesenbefreiungsschlag trotzdem resultiert ist aus so einer Tragödie. Das fand ich irgendwie beeindruckend.
Kann man sich was von abschneiden?
Auf jeden Fall.
Natascha, du hast 2 Kinder, du hast einen Mann.
Ja.
Sagst du eigentlich, ist es erst dein Mann? Ihr seid ja nicht verheiratet.
Nee, sind wir nicht. Nee, er ist mein Freund.
Ist dein Chéri, sagst du.
Mein Chéri, genau.
Habt ihr in eurer Familie oder Beziehung so bestimmte Rituale? Also macht ihr bestimmte Dinge immer auf ein und dieselbe Art?
Ich glaube, vieles ist unbewusst, was man immer gleich macht. Und ich glaube, dass man ganz, ganz vieles immer gleich macht.
Fällt dir irgendwas ein?
Also was mir jetzt ganz spontan einfällt, das ist aber eigentlich eine Kleinigkeit und die ist auch sehr neu in unserem Leben. Wir sagen uns jetzt immer guten Appetit, seit Maris das in der Kita gelernt hat.
Vorher war es
piep, 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 wir haben uns alle lieb.
Und vorher war es egal, wie es schmeckt.
Ja, guten Appetit sagt man, aber wir müssen uns jetzt immer alle die Hände reichen und Maris besteht auch darauf, dass jeder am Tisch das einmal sagt. Also das ist jetzt wirklich so ein Ritual und ich finde es total süß, dass man sich da auch so am Tisch halt mal sagt, dass man sich lieb hat, weil es ist einfach so, aber... Ja, wenn man sich setzt, manchmal ist man noch gerade genervt oder gestresst und dann muss man innehalten und sich daran erinnern, dass ja eigentlich alle wirklich nett sind und dass man froh ist, in dieser Familie zu sein. Ja, das ist so ein Ritual, was wir jetzt quasi durch den Kleinen neu haben.
Ich habe so ein komisches Beziehungsritual. Sie dürfen jetzt gerne drüber lachen und denken, was ist das für eine komische Frau? Mit meiner Frau, du kennst sie, ein Aufwachritual. Das besteht darin, dass ich meistens schon wach bin und irgendwie am Schreibtisch sitze und dass sie dann wiederum aufwacht, das merke ich immer daran, dass im Wohnzimmer unsere Bluetooth-Box, wir haben so eine Box, dass die angeht, weil sie die im Schlafzimmer mit dem Handy steuert. Und diese Box macht dann immer blub. Und dann kommt immer ein Lied von Michael Bublé. Und das Ritual ist dann so, dass ich ins Schlafzimmer tanze und sie dann quasi aus der Furzmolle, wie sie es immer sagt, raushole und sage, Fräulein, jetzt wird hier mal aufgewacht. Diese Familien, diese Beziehungsrituale, die können meiner Meinung nach beziehungsfestigend sein. Wobei ich glaube, dass jetzt ein Mann kommt, der uns sagt, ihr mit eurem symbiotischen Quatsch. Martin Kess, auch bekannt aus dem Podcast Paardiologie, den er zusammen mit seiner Frau Charlotte Roche macht. Da ist uns aufgefallen, dass er ein sehr lebensweiser Typ ist und deswegen beantwortet er jede Woche hier unsere Beziehungsfragen. Hallo Martin.
Hallo Sonja.
Nach dieser langen...
Ist das...
ja.
Ich muss dir, ist das jeden Morgen bei euch das gleiche Lied?
Also wenn es zu diesem Morgenritual kommt, was dann meist am Wochenende ist, ist es immer ein und dasselbe Lied. Jetzt frag mich nicht nach dem
wow.
Titel, weil den habe ich jetzt gerade nicht auf Pfanne.
Das ist eine voll Truman Show, was ihr da abzieht. Ne?
Ich weiß.
Ich finde ein sehr gutes Ritual.
Danke, Gott sei Dank. Hatte sehr Angst vor deiner Bewertung.
Nee, offensichtlich, also du erzählst es ja begeistert.
Mhm.
Und deine Frau initiiert es ja, also ist die ja auch, glaube ich, begeistert. Die hat ja auch offenbar Spaß daran. Und dann ist es super.
Kommen wir jetzt an dieser langen Vorgeschichte zu der eigentlichen Frage. Brauchen Familien oder brauchen Beziehungen solche Rituale? Und wenn ja, welche sind da sinnvoll?
Ich glaube, dass Rituale für Menschen wichtig sind, weil das schafft Momente und Identifikation, das macht das Menschsein aus, ne? Das bereichert das. Und das ist ja, glaube ich, auch was total Archaisches. Also die ältesten Funde, die irgendwie Archäologen hervorzaubern, sind doch auch immer mit Ritualen verbunden. Wenn also das Ritual lebendig ist und von allen Seiten oder von beiden Seiten in der Partnerschaft gelebt und geliebt wird, dann ist es super. Wenn es eine mühsam aufrechterhaltene Tradition ist oder nur von einer Seite durchgezogen wird, dann ist es, finde ich, schrecklich.
Mhm. Hast du da ein Beispiel?
Ich glaube, ein typisches familiäres Beispiel ist sicherlich der Kirchgang zu Weihnachten. Da, wo ich herkomme, Sauerland, Rheinland und so, Westfalen, da gibt es ja unglaublich starke Traditionen, christliche, kirchliche Traditionen. Und zum Weihnachtsfest gehört der gemeinsame Kirchgang. Und ich glaube, jedes Kind, jeder Jugendliche kennt diesen Moment, wo man sich dem doch widersetzen möchte und darüber nachdenkt, mache ich das freiwillig oder mache ich das nur, weil ich spüre, die Familie, die Eltern wollen das. Und dann ist die Frage, wird daraus ein Zwang oder ist das weiter ein gelebtes, freiwilliges, tolles, bereicherndes Ritual?
Aber ist dann Tradition und Ritual das Gleiche?
Nee, das Ritual ist viel konkreter, ne? Ich habe, glaube ich, diesen Satz schon mal gesagt, weil das ein Satz von unserer Therapeutin ist, die sagt, wie sind die Regeln und wer hat sie gemacht? Und ich finde, dieser Satz, also zum Beispiel bei Ritualen, hilft der total gut. Wieder Familie, das Ritual, dass ein Truthahn auf den Tisch kommt und dann aber vergessen wird, dass vielleicht die Hälfte der Kinder mittlerweile Vegetarier oder Veganer sind. So, was machst du mit diesem Ritual? Ne? Gibst du das einfach auf oder sprichst du gemeinsam darüber, wird dann so ein veganer Klumpen zum Truthahn geformt und das ist dann das lustige neue Ritual. Aber wichtig ist doch, dass nicht eine Seite sagt, das ist ein Ritual, das ist mir wichtig und wenn das nicht mehr da ist, bin ich beleidigt oder noch schlimmer, ich fühle mich nicht mehr geliebt, ne? Ich bin enttäuscht. Also ich finde, ein Ritual muss überprüft werden.
Und ich verstehe dich dann so, dass ein Ritual ist dann nur dann gut, wenn es quasi von allen genauso aus allen herauskommt und alle genauso begeistert sind und nur dann hat es was Verbindendes?
Finde ich ja, weil sonst ist es doch, der eine ist oben, der andere ist unten, der oben bestimmt und der unten macht einfach mit aus Angst vor der Enttäuschung des anderen, aus Angst vor einer Auseinandersetzung, aus Angst vor Zurückweisung. So, und das spielt ja alles in Partnerschaften wie in Familien eine richtig große Rolle. Also ich kenne einen Freund, der hat 20 Jahre lang, wenn der nach Hause gekommen ist, von seiner Mutter immer Rinderzunge in so Weißweinsoße serviert bekommen. Weil der irgendwann mal als Kind aus irgendeinem Grund gesagt hat, dass er das lecker findet. Und er hat sich nie getraut zu sagen, dass er das überhaupt nicht mehr lecker findet, sondern dass ihn das regelrecht anwidert. Und er hat es halt über im Grunde Jahrzehnte, die Mama hat immer gesagt, ach toll, der Sohn kommt nach Hause, ich weiß, der liebt nichts mehr als Rinderzunge, ne? Ab zum Metzger und so. Und der hätte sich doch viel eher mal trauen sollen zu sagen, Augenblick, das ist outdated. Also es ist nicht mehr, weißt du?
Aber es ist auch ein Liebesbeweis, dass er es trotzdem gegessen hat, oder?
Ist das, also ich finde, das ist, also für mich ist das keine souveräne Liebe, für mich ist das Unterwerfung.
Aber es ist auch komisch, warum hat er denn nicht gesagt, du Mama, mach mir doch mal dies und das, kann ja was anderes
ja,
Abgefahrenes sein.
Weil, naja, wir wissen doch, wie Mamas sind. Die Mamas rufen an und sagen, ich dachte schon, du wärst tot, solange wie du mich nicht angerufen hast.
Ja, das kommt doch auf so. Die Mutter an.
Aber wenn du die Mama anrufst, sagt die Mama, dass du mich mal anrufst. So, ne? So. Solche Mamas meine ich. Wenn okay. ihr bessere habt, gerne.
Martin, hast du ja. noch eine Frage?
Ja, ich möchte das Kuchenrezept haben.
Das ist so lecker, kann ich dir nur
ist
empfehlen.
Ist es geheim oder?
Nee, ist nicht geheim. Ich schicke dir das.
Super.
Ich schicke dir das.
Vielen Dank.
Martin, dann vielen Dank an dieser Stelle. Bis nächste Woche.
Und aus dem Kuchenbacken mache ich ein Ritual. Ich bin nämlich der Bäcker in unserer Familie.
Aber pass auf, dass Charlotte diese Regeln auch als solche akzeptiert. Ja? Sonst ist es kein ja. Ritual. Sonst
sie muss
ist es auch Unterwerfung.
Sie muss auch
ich
essen.
Ich richte es ihr aus.
Sie
ich
muss essen. Es gibt
sie
kein Ja oder Nein.
Sie muss.
Richtig.
Alles klar.
Ja.
Schöne Grüße. Tschüss, Martin.
Tschüss.
Und wenn Sie eine Frage an Martin haben, dann fragen Sie ihn doch einfach. Wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die heißt plus1@deutschlandradio.de. Und wenn Sie irgendwie was haben, was zwischenmenschlich irgendwie unter auf den Fingernägeln brennt, immer her damit. Wir freuen uns über Ihre Post. Mein Plus Eins ist meine Freundin Natascha heute und weißt du, was der Auslöser war, dich endlich hierher einzuladen?
Nee, verrat's mir mal.
Es war kein schöner Auslöser.
Oh weh.
Es war, dass als du letztens bei unserem letzten Treffen eine Geschichte erzählt hast aus deinem Alltag und es geht ums Thema Rassismus. Mhm. Da habe ich gedacht, da müssen wir mal drüber sprechen.
Ja.
In einem Rahmen, wo auch mehr Leute zuhören, als dass wir das unter uns ausbaldowern.
Ja.
Erzähl du mal die Geschichte, wenn du möchtest.
Meinst du die Gita-Geschichte,
ja.
die ich erzählt habe? Ja. Also das ist, eigentlich haben wir da ja mal Glück gehabt. Es war so, dass als ich für meinen Sohn Maris einen Kita-Platz gesucht habe, und es ist ja wirklich sehr, sehr schwer in manchen Bezirken in Berlin, da habe ich an der Kita geklingelt und meinte, hallo, ich bin schwanger und das Kind kommt dann und dann. Wie ist es denn hier so mit einem Kita-Platz? Und dann hat er mir gesagt, verzeihen Sie jetzt mal die blöde Frage, aber sind Sie deutsch? Und ich meinte, ja, aber mein Freund, der ist Senegalese. Und dann meinte sie, ach wunderbar, ja, das ist ja toll, na dann können wir uns ja nochmal unterhalten.
Aber warum hat sie das gefragt?
Das hat sie gefragt, weil bei uns in der Kita darauf geachtet wird, dass es wirklich eine Internationalität gibt. Mhm. Und die haben einfach noch sozusagen ja, gemischte Kinder gesucht. Und mein Freund hat dann auch wirklich gelacht und gesagt, was, das ist jetzt auch mal ein Vorteil, dass wir hier irgendwie... ja, noch eine andere Nationalität haben. Genau, also das war jetzt mal ein Beispiel, wo wir Glück hatten und wo es uns was Gutes gebracht hat. Aber es gibt natürlich auch Momente, die schwieriger sind, wobei ich echt sagen muss, ich rede natürlich mit meinem Freund oft darüber und der sagt mir immer, es ist auch eine Einstellungssache, sagt er mir. Wenn ihm jemand blöd kommt, dann gibt er eine Antwort und für ihn ist es dann nicht gleich Rassismus.
Sag mal ein Beispiel, was ist eine blöde Frage, die deinem Freund begegnet ist?
Ja, halt wirklich, also für mich sind es dann eher so Klischees, so dieses du kannst gut tanzen Ding oder wo kommt...
Ach so, weil Senegalesen alle gut tanzen.
Ja, oder Afrikaner, das sagt ja. man ja generell, glaube ich.
Über. Ist es so? Sagt man, ist es so ein Klischee? Das war,
ja, okay. auf jeden Fall, doch, doch. Genau, oder halt so immer dieses, woher kommst du und so, das passiert natürlich auch. Oder die Leute sprechen ihn einfach so auf Englisch an, wobei er natürlich Deutsch tausendmal besser kann als Englisch. Er
oder
spricht
Französisch.
Französisch, genau, Französisch spricht, ja. ist Amtssprache im Senegal. Also ich glaube, was auf jeden Fall ihm unangenehm ist und was womit er auch schon konfrontiert war, ist immer dieses Klischee, dass Schwarze generell, wie soll ich das jetzt sagen sollen, ja, große Geschlechtsteile haben.
Gut bestückt sind.
Genau, also so diese Frage, das kam schon auf jeden Fall, glaube ich, auch. Oder er hat mir mal gesagt...
Wie jetzt in der U-Bahn oder was?
Also nee, in der U-Bahn nicht. Also einmal gab es das sogar mal in so einer Jobvorstellungssituation. Ansonsten ist es ihm zum Beispiel auch unangenehm, in die Sauna zu gehen, weil er immer sagt, die Leute gucken, weil die immer dieses, ja, halt auch so dieses Bild im Kopf haben. Und dann da vielleicht irgendwie, also ja, sagt er mir so, dass sie dann schauen, ja.
Und welche Rolle spielt das in eurer Beziehung? Also dieses Rassismus oder Klischee-Ding?
Ach, gar nicht eigentlich. Mhm. Er ist da wirklich so von wegen, naja, doofe Leute sagen doofe Sachen und dann antworte ich denen auch was Doofes.
Aber das ist auch geil. Du hast auch für dich selbst, finde ich, auch so eine Methode gefunden, also generell bei dir, wenn man dich jetzt so beschreiben müsstest, wie du so durchs Leben gehst und so immer bei dir bleibst und so ist Greg, dein Freund, ja irgendwie auch. Und du hast auch so einen kleinen Trick, glaube ich, oder so eine Methode für dich entwickelt, wie du das schaffst. Und darüber reden wir später
noch.
Ich liebe Biografien und ich liebe Lebensläufe, die alles andere als linear verlaufen. Also mein Beispiel, erst Anglistik studiert, dann Yogalehrerausbildung und am Ende dann doch Meerschweinchenzüchterin in Nicaragua oder so. Mit sowas kriegen sie mich total. Und eine ähnliche Geschichte, nur in echt und nur, glaube ich, ein bisschen ernsthafter und krasser, erwartet uns jetzt von meiner Kollegin Christine Werner. Hallo Christine.
Hallo Sonja.
Was hast du uns für eine Geschichte mitgebracht heute?
Das ist die Geschichte von Florian Burkhardt und da geht es wirklich hoch und runter. Also es ist eine Geschichte, die erzählt von ganz oben, von viel Ruhm und Erfolg und aber auch von ganz, ganz unten. Und vielleicht am Anfang schon mal, er ist in der Schweiz als Elektroboy sehr bekannt und hat dort Partys veranstaltet, Musik gemacht. Es gibt auch einen Dokumentarfilm über ihn und er hat zwei Bücher über seine Geschichte geschrieben. Er hat viele erfolgreiche Karrieren gelebt und in Interviews auch die Geschichte schon erzählt und das hört sich dann so an.
Snowboard-Profi, angehender Hollywood-Star, Model für Prada und Gucci, Internet-Pionier, Partykönig und psychiatrische Klinik. Das unglaubliche Leben von Florian Burkhardt.
Der einst umschwärmte Supermodel und König der Zürcher Partyszene. Doch dann kam ein harter Bruch.
Florian Burkhardt war angehender Hollywood-Schauspieler, war Topmodel, Profi-Snowboarder, Partyveranstalter, Buchautor, Grafikdesigner und irgendwann auch monatelang Patient in einer psychiatrischen Klinik.
Boah, das sind ja 50 Karrieren in einem Menschen.
Mhm. Ja.
Und dann so ein Bruch.
Ja.
Wie geht diese Geschichte los?
Florian, der wächst in der Schweiz auf, in einem Vorort von Luzern. Und 1983, da ist er dann 18, da entdeckt er das Snowboarden. Und das ist eigentlich so seine erste Karriere. Er ist einer der ersten damals, der so ein Brett unter den Füßen hat und nicht zwei Skier. Mhm. Und dieses Runterflitzen mit dem Brett, den Hang, das ist auch Freiheit für ihn eigentlich. Er gründet dann ein erstes Snowboard-Magazin, also so eine Zeitschrift. Die Zeitschrift, die entwickelt sich dann wirklich auch zum auflagenstärksten Magazin im deutschsprachigen Raum. Und das macht er dann 3 Jahre und stellt dann fest, nö, wird mir alles zu eng hier. Also ich habe zwar Erfolg, aber Schweiz zu eng, die Berge zu hoch, die Täler zu schmal, die Familie zu nahe. Und jetzt muss es irgendwie weg und er beschließt dann nach Hollywood zu gehen. Das ist 1996, da ist er 21 und geht dann nach Hollywood. Ein väterlicher Freund begleitet ihn, also der ihn auch finanziert so ein bisschen bei der Sache. Und sie haben den Plan, also Schauspieler, und kennen aber überhaupt niemanden dort. Also es klingt so verrückt und sie stricken dann so eine Legende. Aus dem Schultheater machen sie dann eine Schauspielkarriere, wo sie europäische Filmpreise dazu schreiben und
also
sowas
dichten,
alles.
Also die dichten ihm so ein bisschen so Lebenslauf?
Ja, die machen so einen richtigen Fake-Lebenslauf und schicken den dann in Amerika dann an Agenturen. Und man denkt irgendwie so erstmal, das kann irgendwie nicht funktionieren, aber es gibt halt damals noch kein Internet, das kann keiner überprüfen. Und dann finden sie halt tatsächlich noch einen Agenten und der vermittelt Florian. Und Florian, der will aber eigentlich viel mehr, der will die Welt verbessern und er will vor allem in die Fußstapfen eines berühmten Schauspielers treten.
Der hieß River Phoenix, der ist ja dann mit 22 oder so gestorben und der war so vegan und er war Tierschützer und er war ganz, ganz anders als alle anderen und das hat mich so fasziniert, wie authentisch der wirkte und ich bin dann tatsächlich mit der Idee nach Hollywood, um ihn zu ersetzen. Also meine Idee war, zuerst muss ich bekannt werden und dann kann ich eben das nutzen, um die Welt zu verändern. So.
Cool, was er für ein Urvertrauen und für ein Selbstbewusstsein hat, oder?
Und glaube ich, dieser Mut, ja.
Er will einfach River Phoenix ersetzen und geht da so nach Hollywood.
Also interessant, dass du das jetzt sagst mit dem Urvertrauen. Das wirkt so, aber es ist eigentlich gerade überhaupt nicht aus einem Urvertrauen gewachsen. Also sie sind dann in Los Angeles. Er hat halt diesen Job da, diese kleine Rolle in der Serie. Und das geht dann aber nicht weiter, weil das am Einreisevisum scheitert. Also er hat nur so ein Journalistenvisum für eine bestimmte Art von Arbeit, aber er hat keine wirkliche Arbeitserlaubnis. Mhm. Und dann sagt eben diese Agentur, sagt dann, ey, du siehst aber so super gut aus und dann versuchst doch irgendwie als Model. Also können wir uns auch super gut vorstellen. Ja, und dann modelt er halt, weil die anderen sagen, ja, wäre doch irgendwie auch eine Idee. Und er wird dann auch für amerikanische Magazine entdeckt oder modelt für die eine Zeit lang. Und dann sagt die Agentur irgendwann, ja, ey, geh doch nach Mailand. Und er hat dann eher eigentlich keine große Lust mehr auf Los Angeles. Und geht nach Mailand und startet dort die nächste Karriere. Er läuft in Mailand auf den Laufstegen, hat Fotoshootings in New York, Paris, Tokio, also so wie man das kennt.
Aber das, was ich vorhin meinte mit diesen nicht linearen Lebensläufen, das ist so krass. Er rutscht da so rein, ja?
Mhm. Er beschreibt es dann so.
Da bin ich ja reingerutscht. Das war ja für mich nie ein Thema. Und das war so ein sehr großer Überraschungserfolg, ne? Wenn du plötzlich Limousinen und Fünf-Sterne-Hotels und verschiedene Agenten hast und alle erzählen dir, wie toll du bist. Aber das war nicht so befriedigend, wie man sich das vielleicht vorstellt, weil das war keine Leidenschaft von mir.
Also es gibt so Fotos von ihm aus den 90ern auch. Da sieht man ihn so richtig verstruppelte Haare, ganz schmales Gesicht und Zigarette im Mund und sieht total cool und irgendwie auch so ein bisschen entrückt eigentlich aus. Mhm. Gucci und Prada, die streiten sich zu der Zeit um einen Exklusivvertrag. Alle zerren eigentlich an ihm.
Es war eine tolle Erfahrung, aber ich glaube, sie hat mich als Mensch persönlich in meinem Selbstwertgefühl nicht sehr bereichert. Das war wie, ich war eine Projektionsfläche. Ich war sehr, sehr lange eine Projektionsfläche für Menschen, die mich entweder sehr schön fanden, die mich sehr interessant fanden. Aber es war nichts, womit ich mich identifizieren konnte. Also es war eben diese Suche, wo ich am Schluss sagen musste, das ist es nicht. Ich glaube, ich muss weitersuchen.
Nach sich oder wonach? Wonach muss er weitersuchen?
Zu der Zeit wusste er nicht, wonach er eigentlich sucht. Und er war dann auf dem Höhepunkt, eigentlich könnte man sagen, von dieser Modelkarriere, ist er dann zum Beispiel auch einmal wieder in die Schweiz zurück zu einem Heimatbesuch, hat sich dort dann in einen Bauernsohn verliebt und hat dann von einem Tag auf den anderen das Modeln aufgehört. Also andere würden sagen, ey, spinnst du? Ja, du hast es jetzt geschafft, du läufst da in Mailand und hast diese Exklusivverträge. Und er hat halt irgendwie seinen Agenten angerufen und gesagt, ey, streich mal einfach die nächsten Termine. Ich komme jetzt nicht mehr zurück, ich ziehe jetzt in der Schweiz aufs Land.
Mhm.
Dann kommt aber schon wieder diese Suche, weil als dann die Beziehung scheitert, da fängt er dann die nächste Karriere an und wird Internetpionier bei einer großen Schweizer Werbeagentur. Und er macht dann eigentlich sowas wie ja, YouTube, bevor es eigentlich YouTube gab. Also die haben bewegte Bilder, also Videos ins Netz gestellt. Und er arbeitet da so viel, also ja, ist auch so dieses Klischee halt von Werbeagenturen, ne? Viel Arbeit, viel Geld im Spiel, viel Kaffee trinken. Und ist mit 26 dann Abteilungsleiter in dieser Agentur. Dann kommt aber eben der Frühling 2001, da ist er dann 27 und steigt in Zürich aus dem Zug im Hauptbahnhof und merkt auf einmal, dass die Beine nicht mehr funktionieren.
Also weiche Knie oder was?
Ja, aber so weich, dass er eigentlich keinen Schritt mehr machen konnte. Also er ist wie zusammengesackt, so beschreibt er das. Musste sich dann auf eine Bank setzen, weil er gemerkt hat, das hat jetzt keinen Sinn und hat irgendwie auch angefangen zu zittern und so. Ja, zu dem Zeitpunkt weiß er es noch nicht, aber es war seine erste Panikattacke.
Wenn du dir das vorstellst, das ist dieses Gefühl zu sterben, zu ersticken, Herzstillstand. Und das ist fast unerträglich und das ist so viel Energie, die der Körper freisetzt, dass man einen Panikanfall in der Regel auch nicht länger als 3 Minuten hat. Und danach ist man so erschöpft, dass man meistens eigentlich gleich schlafen gehen könnte.
Konnte er in diesem Moment oder konnte er im Nachhinein sagen, was dafür in diesem Moment da am Bahnhof der Auslöser war? Weißt du das?
Zu dem Zeitpunkt wusste er nicht, was es war. Also er hat dann ein Taxi gerufen und hat sich in die Wohnung fahren lassen und hat eben gedacht, ja gut, also so wie man halt denkt, okay, vielleicht nein, Kreislauf nicht. Es war schon, natürlich schon heftiger, aber dass man so denkt, okay, das geht auch wieder vorbei. Mal eine Nacht ausschlafen, mal irgendwie ein bisschen Ruhe und dann wird es schon wieder. Aber es wurde halt überhaupt nicht wieder, sondern es wurde alles viel heftiger und diese Panikattacken wurden viel schlimmer. Und es war dann so, dass er die Wohnung nicht mehr verlassen hat vor lauter Angst und vor lauter Panik
und Ärzte gekommen sind, die auch dann keine körperliche Ursache gefunden haben. Und dann hat er 3 Monate die Wohnung nicht verlassen und hat sich dann in die Psychiatrie einweisen lassen. Er kam dann so an den Punkt zu fragen, auch also dieses Leben mit diesen ganzen Auf und Ab oder immer weiter, diese Suche, die du vorhin auch genannt hast, also warum lebt man das Leben, das man lebt? Ja?
Oder warum bricht man es auch ab an einer bestimmten Stelle? Ne? Und, warum schmeißt man jetzt gerade hin?
Ja, genau. Was fehlt einem?
Das ist auch so eine Wonach Frage. Sucht er? Warum ist er so getrieben?
Also und die Frage hat er sich, glaube ich, eben nicht bis zu dem Zeitpunkt nicht gestellt. Ist auch die Frage, wann stellt man sich die? Ja, also ich meine, man läuft ja auch nicht jeden Tag jetzt durch die Gegend und fragt sich, warum lebe ich das jetzt, was ich lebe?
Und auch gar nicht, ich glaube, mit Mitte 20 auch noch nicht. Ne? Da nimmst du alles, was kommt und wenn's, dann nimmt das Nächste.
In der Psychiatrie musste er sich aber eben mit seiner Familiengeschichte dann beschäftigen und eben auch dann erkennen, dass dieses rastlose Leben und diese Suche eben auch eine Flucht vor der eigenen Geschichte war.
Christine, wie geht's dann weiter?
Jetzt sitzt dieser erfolgreiche junge Mensch dann da in der Psychiatrie, winziges Zimmer, schmales Bett, Gitter vor den Fenstern und Ärzte. Und ja, es geht ihm dreckig. Also er kriegt Medikamente gegen die Angst und gegen die Panikstörungen, fühlt sich nur noch wie so eine Hülle. Und also die Diagnose generalisierte Angststörung.
Also bedeutet vor nichts Bestimmtem, also nicht vor Spinnen, nicht vor Höhe, nicht vor Stress, sondern generell einfach so ein Grundgefühl von Angst, die ihn kaputt macht. Weil Angst ist ja ein normales Gefühl, ein wichtiges Gefühl, aber das...
Also das ist halt wirklich, dass es eigentlich überhaupt nichts gibt, wovor man in dem Moment Angst haben müsste. Irgendwann ist es dann so, dass du schon Angst hast vor dieser Angst. Also die nennen es dann Erwartungsangst, die Ärzte. Bei Florian ist es so, also dass diese generalisierte Angststörung diagnostiziert wird und dass die Ärzte aber auch noch ein Selbstwert- und Identitätsproblem feststellen. Und er hat es dann so beschrieben.
Ich bin dann in einer Situation, wo ich gesellschaftlich nicht mehr ideal funktioniere. Ich bin kein sogenannter produktiver Teil der Gesellschaft mehr und das ist auch wieder ein Riesenproblem. Da fehlt einem die Bestätigung Der ganze Tag ist plötzlich leer. Man wird da so zurückgeworfen auf so viel von einem selber. Was erwartet die Gesellschaft? Was hat die Erziehung von einem erwartet? Und jetzt funktioniere ich nicht mehr.
Diese Mechanismen, was mit diesem Erfolg und dieser Leistung, das hat er zum ersten Mal nicht mehr. Er hat es aber eben noch so in sich drinstecken auch, dass er in seinem Buch auch schreibt, wortwörtlich auch hier im Irrenhaus dachte er müsste sich diesen Ort erstmal verdienen. Und er wollte auch dort jemand sein, den man mag. Also das war sehr verankert, dieser Druck dann auch. Ne? Und er weiß aber dann auch, dass er sich diesen Ängsten stellen muss, wenn er eben draußen wieder zurechtkommen will. Und die Ärzte machen dann eine Konfrontationstherapie mit ihm. Also er muss Stück für Stück lernen, wieder rauszugehen. Das ist dann erst Zimmer ins Treppenhaus, Zimmer in den Garten, Zimmer in noch ein paar Schritte weiter, irgendwann wieder Straßenbahn fahren. Und in den Sitzungen fragen die Therapeuten dann eben aber auch, woher kommt denn diese Angst überhaupt? Und woher dieser Drang eben auch immer, was leisten zu müssen? Da sagt er auch, da fängt eigentlich erst die spannende Reise an, weil ihm da bewusst wird, dass es eben bisher eine Flucht war vor den Eltern, vor der Mutter vor allem und vor eben der Geschichte, die angefangen hat, bevor er geboren wurde.
Da war dieser wunderbare Friedhofstein mit diesem goldigen Sonne, der die ganzen Friedhof überleuchtet hat. Das war dieser Andreas und mein Schulweg ging lustigerweise 6 Jahre über diesen Friedhof. Jetzt bin ich immer an dieser Sonne vorbei und wenn, dann eher mit einem schlechten Gewissen. Ne?
Aber was war das für ein...
Was für ein Friedhofstein?
Ja.
Kannte er den? Wusste er, was das genau ist? Der Andreas war sein Bruder. Und der Andreas ist bei einem Autounfall, bei einem Familienausflug ums Leben gekommen. Der Vater hat den Unfall verursacht. Das Auto wurde regelrecht auseinandergerissen. Und Vater, Mutter und der älteste Bruder... Die überleben, aber Andreas stirbt. Die Eltern arbeiten das nicht auf, sondern sagen, wir wollten schon immer 2 Kinder haben und eine 4-köpfige Familie sein. Und
zeugen Florian und er kommt ein Jahr später auf die Welt.
Als ich ein kleines Kind war, hat sie mir so ihre Theorien gesagt. Und die eine Theorie war, dass Andreas gehen musste, weil ich zu ihr kommen wollte. Und sie hat dann auch behauptet, ich habe das Gott gesagt und hat gesagt, da ist aber kein Platz frei. Und dann musste Andreas gehen, weil ich als Florian so eine Aufgabe habe, auf diese Welt zu retten. Also das war sehr verschwommene Aussage von ihr, aber ich denke, das hat dann mir eigentlich die Schuld gegeben, indirekt, dass dieser Andreas verschwinden musste, seinen Platz freimachen musste.
Das ist ja
was für eine Last.
Ja.
Die Mutter war oder ist eben auch sehr religiös, esoterisch und hat ihm das so eben erklärt. Und er war für die Mutter der Heiland, der Held.
Und muss dem dann aber auch gerecht werden.
Muss dem dann eben auch gerecht werden. Und umgekehrt war es natürlich so, sie hat diesen einen Sohn verloren und hat dann halt bei ihm gesagt, ihn muss ich vor der Welt schützen und vor den Gefahren und ihm darf nichts passieren.
Sie war nur da, hat gewartet, bis ich nach Hause komme, und zwar mit der Uhr, ne? Und hat sich so in ihrer Mutter als Rolle definiert, dass sie sonst nichts war. Alles, was ich gemacht habe, war hohe Kunst. Ich war für sie ein Genie. Ich war für sie eine Art Jesus. Ich hatte heilende Fähigkeiten für sie. Ich konnte ihr die Hand auflegen, wenn sie irgendwo Schmerzen hatte. Sie behauptete dann, das hilft ihr. Sie hat mich so auf einen Thron gesetzt, was ich sehr genossen habe als Kleinkind, weil da war so viel Bestätigung, oder? Die war nur für mich da. Und dann kommt natürlich dieser Umbruch im Kindesleben, dass man sagt, so, jetzt will ich ein bisschen einen eigenen Raum, ich will nicht mehr immer mit Mami zusammen sein, ich will selber ein bisschen die Welt entdecken. Und dann hatten wir quasi ein Interessenkonflikt. Ne?
Fahrradfahren ist zu gefährlich, da könnte ein Auto kommen. Gleichaltrige Freunde, die sind schon viel zu weit, die könnten Drogen nehmen und rauchen und weiß ich nicht, in was für Geschichten dich mit reinziehen. Radio und Fernsehen, da kommt auch nur alles Schreckliche der Welt drüber. Also das war auch verboten.
Und die Angst bricht sich dann später in ihm ja auch wieder Bahn.
Genau, aber erstmal war ja da diese Mutter, die absolut die Kontrolle eben auch über ihn hatte.
Ich war so auf sie angewiesen und ich mochte sie aber nicht, oder? Das war so ein bisschen mein Dilemma. Deshalb war ich sehr, sehr alleine. Ich war eigentlich meistens in meinem Zimmer, habe Bücher gelesen, die ich lesen durfte und habe eigentlich dann angefangen, Geschichten zu schreiben von Florian, wie er frei leben könnte. Also von einem Jungen, der in die Disco darf, der einen Mofa haben darf, der Freunde haben darf, der eine coole Mutter hat.
Hat er sich dann weggeträumt.
Mhm. War da niemand, der von außen mal irgendwie gesagt hat, Freunde, Bekannte, weiß ich nicht, oder gab es keine Familientherapie? Ich meine, das ist doch ein krasses Trauma für so eine Familie, diesen Unfall.
Also sie waren wirklich oder sind aber eben auch so, dass das Gott gewollt ist dann, ja. Dann hat das so sein müssen. Mhm. Dann
eine Prüfung.
Ist das eine Prüfung, durch die man durch muss. Und das sind solche Rechtfertigungen dann oder Erklärungen, wie man sich das dann erklärt hat. Und eben nicht was, wo man sagt, okay, da müssen wir dran arbeiten und das müssen wir aufarbeiten und uns dem stellen. Und dann kommt auch noch dazu, weil er hat ja gerade gesprochen auch von dem Gefühl, sehr allein zu sein. Er ist eben auch deshalb dann alleine in dieser Umgebung speziell, weil er schwul ist. Und das gibt es in diesem Umfeld und vor allem auch in dem Weltbild seiner Eltern, kann das eigentlich nicht vorkommen. Ja? Er entdeckt das aber und hat dann den nächsten Punkt, wo er nicht weiß, wie gehe ich jetzt damit um. Die Eltern schicken ihn dann in katholisches Jungeninternat.
Oh Gott.
Nächste Kontrollinstanz, sage ich mal. Also er soll eigentlich das Leben leben, was sich seine Mutter für ihn ausgedacht hat oder was die so vorsieht.
Ich war dann im Snowboard-Beruf tätig, da ist auch niemand schwul. Ich war im katholischen Jungeninternat, da hieß es, man soll melden, man das Gefühl hat, jemand sei schwul. Also es war in keinem Bereich meines Lebens schon nur eine Idee der Möglichkeit, dass jemand schwul sein könnte oder dass es okay sein könnte. Und es ist eben lustig, dass ich nie aktiv das Gefühl gehabt hätte, es ist aber nicht in Ordnung, schwul zu sein. Ich habe nur einfach gedacht, alle finden mich nicht in Ordnung, aber ich finde mich eigentlich in Ordnung.
Aber wenigstens hat er das, oder? Dass er sich in Ordnung findet. Weil da hätte ich jetzt auch, hätte ich voll verstanden, wenn er gesagt hätte, und ich fand mich auch wirklich gar nicht mehr liebenswert oder so. Weil wenn du das so, wenn du so unter so einem Druck aufwächst.
Und du darfst überhaupt nicht sein, wie du bist und darfst auch nicht entdecken, wer du bist.
Es geht dann eben weiter, dann, dass er dann in der Psychiatrie dann Medikamente erstmal kriegt gegen die Panikattacken. Und auch Strategien eben auch lernt gegen diese Angst und natürlich da auch das aufgearbeitet wird und eben auch gesagt wird, ey, es ist völlig in Ordnung, so zu sein, ja. Es geht ihm dann auch besser damit, er verlässt dann auch nach 3 Monaten die Klinik und schlittert aber eigentlich wieder in den gleichen Mechanismus rein, weil er fängt die nächste Karriere an und feiert zu seinem 30. Geburtstag eine Party und daraus entwickelt sich eine Partyreihe. Elektroboy nämlich, da kommt der Name her. Und im Internet gibt es auch noch einen Musikclip, der diese 3. Elektroboy-Party ankündigt.
Money, Success, Fame, Glamour. Also da höre ich es dann schon wieder läuten, weil sonst hätte ich gesagt, ja gut, ist ja jetzt nichts gegen eine erneute Karriere einzuwenden, aber es ist wieder nicht das, was ihn glücklich macht, oder was?
Und wieder diese Messias-Schiene, oder? So dieser Heiland, der sein muss für seine Mutter.
Es ist wieder ganz groß. Es sind nicht einfach nur Partys, sondern es sind die Partys der Stadt, die er organisiert. Also mit Lasershows und X-Live-Acts und was weiß ich was. Und das führt dann dazu, dass er 2005 zum Partyveranstalter des Jahres in der Schweiz gekürt wird. Aber er fühlt sich einfach nur leer, sagt er dann.
Ich hatte dieses Glücksgefühl nie. Ne? Ich hatte dieses Glücksgefühl der Musik gegenüber zum Beispiel, aber ich hatte dieses Glücksgefühl mir gegenüber nie. Dass ich sagen konnte, hey, du hast jetzt für 1000 Menschen eine Nacht ermöglicht, die sie nicht mehr vergessen werden und alle danken dir und du hast das erreicht und wow. Kein Glücksgefühl.
Ja, wieder kein Glücksgefühl. Gleiche wie davor, wieder nur Erwartungen von außen. Und diesmal zieht er dann nach Berlin, lebt zurückgezogen, hat keinen Kontakt mehr, also wenig Kontakte nur noch, kaum Kontakt zu den Eltern. Da ist dann erstmal ein paar Jahre nichts Aufregendes mehr. Und bis dann 2010 die Anfrage kommt zu einem Dokumentarfilm über sein Leben.
Und dann kam die Frage, wie stelle ich mich da? Ne? Bin ich jetzt der Kohle? Bin ich da mit der Angststörung? Bin ich das Ex-Model? Das sind so viele Facetten. Und wie kann ich all die Fragen und Antworten vorbereiten, bis ich dann gesagt habe, wenn schon, denn schon. Ich bin einfach so offen, wie es nur geht. Das war dann auch eine gute Entscheidung, weil es waren alle offen. Und ich glaube, was meine Vergangenheit betrifft, habe ich wirklich abgearbeitet.
Ja? Hat er es wirklich schon abgearbeitet?
Ich glaube, zu dem Zeitpunkt dachte er das. Mhm. Er arbeitet ja auch, er ist natürlich ständig in Therapie auch oder bei einem Therapeuten regelmäßig. Und er hat auch erzählt, also diese Dreharbeiten, dass die auch eine wertvolle Erfahrung waren für die Familie, weil die Eltern auch sich geäußert haben. Und sie haben es zwar nicht direkt ihm gesagt, dann bestimmte Sachen ausgesprochen, aber sie haben es eben über den Regisseur dann gesagt, so über Bande gespielt. Und es ging ihm eigentlich gut damit, dass die Geschichte draußen war. Und das Leben hat sich stabilisiert. Und ja, aber du triffst eigentlich schon so einen richtigen Punkt. Ich hab dann von dieser Geschichte gehört, habe von ihm gehört, habe die Bücher gelesen und den Film geguckt und wollte halt mit ihm darüber sprechen. Und habe gesagt, hier, wie lebt man mit so einer Angst und wie versöhnt man sich mit so einer Lebensgeschichte? Und habe mit ihm einen Interviewtermin ausgemacht in Basel. Mhm. Und bei dem Gespräch in Basel dann kam eigentlich erst raus oder ist eigentlich erst klar geworden, dass die Geschichte nochmal eine Wendung genommen hat und dass es noch nicht ganz zu Ende war.
Es ist eine Geschichte, die hatte jetzt schon so viele Wendungen. Ich habe jetzt gar nicht mehr mitgezählt, wie viele Karrieren Elektroboy schon hinter sich hatte. bis ihn seine Panikattacken dazu gezwungen haben, quasi seine Familiengeschichte und damit auch sein Leben und Erleben aufzuarbeiten. Und jetzt sagst du uns, Christine, als du dich mit ihm getroffen hast, hast du gemerkt, es ist noch nicht, es gibt noch eine Wendung.
Ja, also ich bin eigentlich dahin gefahren, so mit dem Gefühl oder mit dem Vorhaben auch, okay, wir reden jetzt eben auch über diese Lebensgeschichte von ihm.
Ja, hallo.
Hallo. Ja. Danke, gut.
Und sprechen dann darüber, wie es ihm heute geht, wie man sich damit versöhnt, wie eben er jetzt heute mit dieser Angststörung vor allem auch lebt, wie die sein Leben beeinflusst. Und haben uns am Bahnhof in Basel getroffen. War irgendwie eine super herzliche Begrüßung, obwohl wir erst 2-3 Mal telefoniert haben. Er hatte dann einen guten Freund dabei, weil er immer noch nicht alleine Zug fahren kann. Und wir sind dann durch die Stadt gelaufen, haben einen Platz gesucht für unser Gespräch, sind dann im Theater gelandet in Basel und waren da in einer leeren Herrengarderobe, wo wir dann geredet haben.
Es war nicht so gemütlich wie da vorne, aber irgendwie sehr speziell.
Ja, genau. Ja, und dann haben wir so 10 Minuten vielleicht so über die Angststörung gesprochen und dann hatte ich halt diese Fragen auf meinem Zettel über die Kindheit und er hat dann auf einmal angefangen von einem Loch zu erzählen.
Ich hatte so ein Loch, so ein Loch im Sinn von, ich habe dann gemerkt, dass ich mich, diese Angst in mir hat so ein Loch in mich gefressen, dass ich eben nicht stark genug bin, weißt du? Und dann, wenn ich mich selber nicht stark genug fühle, zu existieren, dass ich mich dann an allem versuche, an alles zu klammern, was irgendwie Sicherheit gibt, wo man denkt, man hat Kontrolle. Und das hat sich dann bei mir eigentlich dieses Jahr, habe ich so diese Klammerpunkte verloren.
Und diese Haltepunkte.
Genau.
Was waren denn diese Haltepunkte dann?
Die Haltepunkte waren in dem Fall ganz konkret sein langjähriger Lebenspartner. Mhm. Und ihr gemeinsames Leben und die gemeinsame Wohnung. Und sein Lebenspartner hat sich von ihm getrennt. Und er sagt aber auch, er kann das alles verstehen. Also es ging da viel auch um Selbstliebe. Also inwieweit er sich annehmen kann und sich selbst lieben kann. Und das heißt, dieser Halt ist halt auch noch weggefallen dann. Und die Wohnung hat er aufgegeben, er ist wieder in die Schweiz gezogen. Und er ist dann in dieses Loch gefallen, von dem er gerade erzählt hat. Und hat dann aber eben gemerkt, ganz unten in diesem Loch ist er eigentlich erst wirklich bei sich angekommen.
Also das ist ja auch, das tut doch auch weh, oder? Also sich dann komplett mit sich und seiner Geschichte dann auseinanderzusetzen. Also was kam da dann auch hoch?
Ich hatte immer das Gefühl, dass ich nicht selber kann. Ich brauche diese Hilfe, ich bin selber zu schwach und alles ist gefährlich und ich muss die ultimative Kontrolle haben und ich muss mich spiegeln in Erfolg oder was auch immer, damit ich eine Lebensberechtigung habe. Und wenn ich dann an diesem Boden ankomme und die Spiegelung weg ist und die Sicherheitstreppe ist weg und alles und ich merke, da bin ich noch. Und schlimmer kann es nicht werden. Dann ist es für mich ein Erfolgserlebnis. Weißt du, es ist gar nicht so schlimm, wie ich immer dachte. Weißt du, was ich meine? Ich bin stark genug.
Ich weiß auch, was er meint. Aber das ist, glaube ich, nicht so leicht zu verstehen, oder? Also das... Er hat dann gemerkt, er ist ja, es kann ja die ganze Welt über ihm zusammenbrechen und er ist trotzdem immer noch da.
Mhm. Mhm. Und das war halt dieses andere war ja immer, was wir vorhin auch schon hatten, dieses von außen.
Ja.
Ne? Also es waren immer Haltepunkte von außen, es war immer Kontrolle.
Der Leistungsdruck, dem er gerecht werden musste, er hat immer irgendwas erfüllt. Ne?
Ja, ja. Und ich erkläre es mir dann auch so, dass es vielleicht auch gar kein Gespür für ihn selber eigentlich gab. Also, dass er sich selber vielleicht gar nicht wirklich so gespürt hat. Obwohl er sagt, die Sachen haben ihm auch alle super Spaß gemacht. Er wollte die auch immer, ja. Mhm. Aber ja, Ich meine, er sagt ja selber, er musste sich in diesem Erfolg spiegeln. Und der Lebenspartner, der Langjährige, war dann eben noch so ein letzter Haltepunkt. Und auf einmal waren die alle weg. Und ich fand das sehr beeindruckend, weil er saß dann auch so vor mir in so einem grauen Pullover und Schuhe mit Klettverschluss. Also das war nicht irgendwie Supermodel oder Glamour oder was in der Art. Und hat halt so offen von diesem Loch erzählt und von der Zeit, wie es ihm jetzt in dem letzten Jahr gegangen ist und von Verlustängsten und von Depressionen. Und ja, das fand ich echt stark, dass er dann da auch so offen war. Und das hat mich schwer beeindruckt. Und ich glaube, es ist dann so auch, dass er gemerkt hat, er braucht dieses Außen jetzt nicht mehr so. Und diese Geschichte immer, die immer auch so ein bisschen wiedergekäut wird eigentlich. Und, ja.
Ich fühle mich im Moment wirklich sehr glücklich für alles Mögliche. Für meine kleine Wohnung. Ich habe eine Einzimmerwohnung jetzt. Und das ist eine Höhle, da fühle ich mich so pudelwohl für all diese Freunde, Menschen, mit denen ich teilen kann, für Musik, für Filme, für... Also ich fühle mich im Moment so positiv eingestellt, dass ich eigentlich alles wie ein Geschenk wahrnehme. Ich erwarte nicht mehr den Nobelpreis, um zu sagen, Florian, du hast eine Lebensberechtigung, du hast was geschafft, sondern es ist diese tausend Kleinigkeiten, also vermeintlichen Kleinigkeiten, die das Leben eben schön machen.
Aber dafür musste jetzt wirklich noch dieses letzte i-Tüpfelchen, dass sich sein langjähriger Freund von ihm trennt, passieren, wo man denkt, oh Mann, dieser Mann hat doch schon so viel durchgemacht. Reicht das nicht?
Ja, aber offensichtlich war es so, dass er eben wirklich ganz ohne Halt dastehen musste. Und für sich das Gefühl haben musste, okay, jetzt ist da gar keiner mehr, der mich hält und jetzt und trotzdem läuft die Welt weiter oder so, ja, um zu merken, ey, es geht eigentlich auch so, ja. Mhm. Und ich hatte damals das Gefühl, es ist noch so ein Prozess, weil ich war ja auch davon überrascht von diesem Gespräch dann eigentlich. Und 3 Monate später kam dann eigentlich die Bestätigung auch, da hat er eine Mail geschickt und hat eine letzte Party angekündigt, also eine letzte Electroboy-Party und hat sich mit der Party dann aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und sagt im Moment, also Electroboy gibt's nicht mehr und er hat auch keine Lust mehr, seine Lebensgeschichte quasi immer nachzuerzählen. Das bringt ihn irgendwie auch nicht weiter und und am Ende unseres Gesprächs in Basel habe ich ihn dann noch gefragt, was für ihn eigentlich so der größte Unterschied zu früher ist. Und da hat er dann gesagt,
ich fühle mich nicht mehr ohnmächtig ausgeliefert. Ich bin frei, ich kann machen, was ich will, ich kann arbeiten, was ich will, ich kann wohnen, wo ich will, ich kann rauchen, wann ich will, ich kann Alkohol trinken, wenn ich das will. Ich bin frei. Ich kann lieben, wen ich will und niemand kann mir das wegnehmen, auch meine Eltern nicht.
Boah, das war aber ein langer, harter Weg bis dahin.
Mhm. Ja.
Was hat er denn heute für einen Kontakt zu seinen Eltern, weißt du das?
Also damals hat er erzählt, dass er regelmäßig mit ihnen telefoniert und er besucht sie auch einmal im Monat mit einem Freund. Und er hat dann auch erzählt, also sie sind jetzt andere und er ist ein anderer und er würde jetzt auch nicht, also das Thema hätte er quasi für sich abgeschlossen und sie wären jetzt einfach alte Menschen, die auch nicht mehr groß aus der Wohnung raus können, die gebrechlich sind und wo er sagt, er findet das okay und das gibt ihm ein gutes Gefühl, jetzt hinzugehen und so, das funktioniert dann so.
Also er hat seinen Frieden gemacht.
Ja, kann man so sagen.
Natascha, was macht denn die Geschichte mit dir? Weil ich habe so also als du erzählt hast, Christina, habe ich so gedacht, gibt auch schon ein paar Parallelen zu dir, ne, zu deiner Geschichte. Du arbeitest jetzt beim Radio, aber du bist eigentlich Volljuristin.
Das stimmt, genau. Ich habe 10 Jahre gebraucht, um Volljuristin zu werden, knapp 10 Jahre. Und habe mich dann quasi kalt verabschiedet und bin einfach komplett raus und habe dann mit einem Praktikum beim Radio angefangen und weitergemacht. Und ja, das war auch ein echt großer Bruch in meinem Leben, wo natürlich auch die Eltern enttäuscht waren, weil das so ein langer Weg war. Und die
hast du es für sie gemacht, eigentlich dieses Jurastudium?
Ja, das kann man so sagen. Genau, ja. Und die Geschichte, also ich finde es immer wieder krass, nicht nur bei mir selber, sondern auch bei anderen zu erleben, wie sehr Eltern eine Last auf ihre Kinder legen können. Und wo ich jetzt auch mal für mich denke, oh Gott, ich hoffe, dass ich das nicht selber auch mache, weil man kann den Kindern so unfassbare Lasten aufbürden und ja, wie wir jetzt gerade in der Geschichte wirklich sehr, sehr plastisch gesehen haben. Und im Endeffekt gibt es Menschen, die kaum lebensfähig sind, weil sie einfach so schwer zu tragen haben und so früh so viel Verantwortung hatten, wie jetzt zum Beispiel in dem Fall eben das Gefühl zu haben, man muss einen Tod wieder gut machen oder die Mutter heilen oder sowas. Das ist einfach schon mal so eine Riesenverantwortung und so eine Last, dass man ja im Grunde wirklich nichts anderes mehr schafft. Das frisst ja eigentlich alle Kapazitäten, die man hat, weil was Schwereres gibt es ja gar nicht.
Klar, das ist auch was er reflektiert. Also die Frage, wie rebellisch bin ich dann zum Beispiel auch, ne? Also an welchem Punkt sage ich dann, bin ich dann derjenige oder diejenige, die dann sagt, stopp, und jetzt hau ich einfach ab oder so. Und wo er sagt, andere wären vielleicht früher abgehauen, hätten gesagt, es reicht mir jetzt hier oder was auch immer.
Aber ich glaube, man muss sich auch diesen Dingen stellen, weil egal, wo man hinrennt, das nimmt man immer mit, dieses Paket. Und ich glaube irgendwie, dass weiterziehen, das bringt halt am Ende auch nichts. Irgendwann muss man wieder zurückgehen und sagen,
und
so,
den Rucksack mal auspacken.
Ja, genau. Ich glaube auch, was anderes hilft nicht.
Vielen Dank an dich, Christine. Christine Werner, dass du uns diese Geschichte erzählt hast.
Ja, habe ich gern gemacht.
Und wenn Sie eine Geschichte zu erzählen haben, die unbedingt auch hierher gehört, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an plus1@deutschlandradio.de. Natascha, wir haben ja vorhin kurz über Alltagsrassismus geredet und über Vorurteile, der dir und deinem Mann immer wieder begegnet. Und trotzdem oder vielleicht gerade deswegen hast du für dich, also ich würde dich jetzt so beschreiben als in meinem Freundeskreis die gutmütigste und die ausgeglichenste Person, die ich so kenne.
Okay.
Ich weiß nicht, ob du das selbst auch so siehst.
War ein Weg bis dahin, aber.
Ja, du hast nämlich für dich einen Weg gefunden. Und das ist Vipassana.
Ja, es ist nicht, ich würde nicht sagen, dass ich einen Weg gefunden habe, sondern ich habe auch viele Dinge ausprobiert, weil, ja, ich habe ja gerade schon kurz erzählt, ich habe auch lange was studiert, was ich gar nicht wollte. Und war auch lange gar nicht so bei mir selbst und habe halt auch gesucht, was bin denn ich, was macht mich aus, was will ich tun, wo finde ich mich wieder, was kann ich denn eigentlich, das hat mich lange beschäftigt und ich habe auch viele Jahre Therapie gemacht, das hat auf jeden Fall geholfen und irgendwann war ich da aber an einem Punkt, wo ich gedacht habe, ist es noch interessant, aber ich mache irgendwie keine Quantensprünge mehr und ich dachte immer, mir fehlt noch irgendwie so ein Durchbruch und dann habe ich überlegt, was könnte ich denn machen und eine alte Grundschullehrerin hatte mir mal vor Ewigkeiten erzählt, dass sie mal in so einem Schweigekloster, hat sie das genannt, war und dann aber abgehauen ist, weil das viel zu krass war. Und ich dachte auch immer, Gott, wie verrückt muss man denn sein?
Also da gehst du hin und darfst ja 2 Wochen oder so, glaube
ich? 10 Tage habe ich das gemacht, genau. 10 Tage darf man nicht sprechen, genau. Und auch,
und auch nicht lesen, ne?
Nicht lesen und auch nicht nonverbal kommunizieren. Also du sollst auch deine Mitmeditierenden nicht anschauen zum Beispiel oder irgendwie denen die Tür aufhalten. Okay, aber dann nicht dich bedanken, auch nicht nonverbal, wie gesagt, auch beim Essen. Es ist jeder bei sich. Und ja, ich habe halt erst gedacht, Gott, wie verrückt muss man denn da sein, um sowas machen zu wollen. Aber irgendwie über die Jahre ist bei mir der Wunsch gewachsen, das mal auszuprobieren. Und dann hatten wir lustigerweise noch eine andere Freundin, die Katrin, die du ja auch kennst und die auch eine gemeinsame Freundin ist. Die hat mir erzählt, sie hat das in Deutschland gemacht. Ich war irgendwie davon ausgegangen, man könne das nur in Indien oder so. Aber nein, natürlich nicht. Das gibt es überall auf der Welt.
Ja, weil es ist eigentlich eine buddhistische Meditationspraxis,
genau,
ne?
Ja, richtig. Genau. Und dann war ich da 10 Tage und habe mit 2 Mädels in einem Zimmer gewohnt und also das Schweigen ist wirklich noch das geringste Problem. Das ist wirklich nicht so eine Herausforderung.
Lass mich raten, das Sitzen.
Richtig. Es sind wirklich 10 Stunden am Tag, die du auf deinem Hintern sitzt und zu meditieren versuchst, möchte ich mal sagen, weil es gelingt einem nicht immer, seine Gedanken da so zu konzentrieren und du lernst 2 verschiedene Techniken. Und es ist wirklich, wirklich hart. Es ist wirklich hart, aber es ist eigentlich, würde ich sagen, das Beste, was ich so für mich in meinem Leben gemacht habe. Und ich habe mich noch nie so unfassbar aufgeräumt und sortiert gefühlt wie nach diesen 10 Tagen und wirklich so im Reinen mit mir und so entspannt und so glücklich auch. Also kann ich nur jedem empfehlen und es ist gar nicht so gruselig, wie man sich das immer so ausmalt. Ich finde es auch so lustig, weil du gehst dahin und das ganze Setting ist ja so unspektakulär, wie es nur sein könnte. Du machst gar nichts, du läufst ab und zu, kannst so ein bisschen durch den Wald laufen. in den Pausen, aber es ist ja wirklich so, dass dich da kein Abenteuer erwartet. Aber das, was den Menschen Angst macht, den man so davon erzählt, ist halt wirklich das...
Der innere Dialog.
Genau. Was passiert mit mir, ja, in mir drin? Das ist halt so.
Was hast du denn für Aha-Erlebnisse, für Quantensprünge da mitgenommen?
Ich kann das, glaube ich, gar nicht so beschreiben. Man kann das gar nicht so in Worte fassen. Es ist halt wirklich, wirklich, wirklich viel, was da so auf einen einstürmt. Und auch so dieses zu merken, wie schwer es fällt, sich so zu konzentrieren und mal diese ganzen Gedanken, die man immer hat. Der Kopf ist so laut, man schweigt, aber im Grunde die ganze Zeit drinnen passiert so viel. Und das mal ruhig zu kriegen, das ist wirklich ein riesen Kraftakt. Und es geht natürlich super schnell, dass du dann wieder back to normal bist und dann irgendwie wieder alles so weiter saust und braust.
Ja, ja. Genau, das wäre jetzt die letzte Frage an der Stelle. Wie schaffst du das? Weil ich meditiere auch morgens und abends. Mal geht's besser, mal schlechter. Das soll man ja auch nicht bewerten. Gedanken kommen und gehen. Ich bin nicht meine Gefühle und so weiter, was man alles lernt. Und dann manchmal raste ich aber aus im Alltag. Kann ich abends wunderbar meditieren und da klappt das, aber dieses in den Alltag zu transportieren.
Ja.
Das ist wahnsinnig
schwer. Ja, das stimmt. Das fällt mir auch schwer. Also ich bin auch gereizt und schlecht gelaunt und
wenn wir zusammen sind. Nee. Ich habe sie noch nie gereizt erlebt.
Ja, wie gesagt, es ist ein Weg. Es ist ein Weg. Aber ich glaube, das Wichtigste ist auch, irgendwie nicht immer alles persönlich zu nehmen, was die anderen Menschen zu einem sagen, weil ganz oft hat das was mit denen zu tun und nicht mit dir, was sie dir sagen. Die sagen dir was Böses, aber nur, weil sie gerade selber genervt sind und nicht, weil du ein schlechter Mensch bist oder du so unerträglich bist. Und ich glaube, wenn man zu sich selber ein gutes Verhältnis hat und wirklich denkt, ich bin doch eigentlich okay, so wie ich bin, dann ärgern auch die Dinge, die andere Menschen an einen herantragen, einen selber gar nicht mehr so doll. Und ich glaube, das ist was mein Freund auch super gut kann. Der ist mit sich im Reinen und deswegen ficht ihn das gar nicht so an, wenn jemand irgendwie mal ihm blöd kommt oder so. Ich glaube, das haben wir gemein, dass wir da, der ist auch ein freundlicher Mensch, der ist auch irgendwie zu allen wirklich lieb und geduldig und freundlich und ja.
Draußen sitzt er.
Ja, da sitzt er, genau.
Mit dem kleinen Vitus auf dem Arm.
Ja, ein ganz toller Mensch. Von dem habe ich auch viel gelernt, was das angeht.
Schön. Jetzt lernen wir noch Ingo Althöfer kennen. Er ist Matheprofessor, muss sich manchmal fragen lassen, ob seine Arbeit wirklich noch was mit Wissenschaft zu tun hat, weil er beruflich auch mit Legosteinen hantiert.
Ohne das Wissen meiner Frau habe ich die Waschmaschine mit Lego vollgemacht, normalen Waschgang und nach 2 Stunden Tür offen und siehe da, es hatte sich tatsächlich dies und das zusammengesetzt. Und zwar nicht nur einzelne Steine, sondern auch richtig so Gruppen von 5, 6, 7 Steinen, was dann auch zum Teil wirklich schön aussah.
Visionäre. Geschichten aus der Wissenschaft.
Mein Name ist Ingo Althöfer. Ich bin Professor an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, Professor für angewandte Mathematik. Es gibt eine Klasse von Algorithmen, wo der Zufall eine Rolle spielt. Und die laufen normalerweise auf einem Digitalcomputer. Und die Waschmaschine ist im Prinzip, was das Lego-Waschen angeht, ein Analogcomputer. Es war vorher Folgendes passiert. Ich hatte einen Turm aus Lego gebaut. In der naiven Hoffnung, wenn ich oben Wasser reinkippe, bleibt das dann eine Zeit lang drin. Aber nein, das Wasser war in 0,nix durch die Ritzen rausgegangen. Ich habe den Turm auseinandergebaut, habe versucht, die Legosteine in einem Handtuch zu trocknen. Ich nehme dann das Handtuch auseinander und dann hatten sich selber die Steine zusammengesetzt. Da dachte ich, okay, ich habe als Mensch das mit Rubbeln hingekriegt, aber das müsste meine Waschmaschine doch auch schaffen.
Und was war der Moment, wo es Klick gemacht hat?
Das Moment war nach dem ersten Waschen. Tür aufgemacht, wow, da sind die Komplexe. Und das habe ich dann mal mit einem Biologen diskutiert. Wenn man die Entstehung des Lebens sich überlegt, da gab es diese Ursuppe-Experimente von Miller 1953, glaube ich. Der hat einen Glaskolben gehabt, Wasser, Ammoniak. Und dann hat er nach ein paar Tagen gemerkt, da haben sich Aminosäuren gebildet.
Und was hat's gebracht?
Es gibt ja nicht nur Nobelpreise, sondern in Harvard auch eine Prozedur, die Ig-Nobelpreise, wo verrückte Sachen dann auch geehrt werden. Und da habe ich für einen kurzen Moment gehofft, vielleicht kriege ich ja solch einen Ig-Nobelpreis. Das hat dann aber nicht geklappt. Im Moment ruht die Sache. Und wer weiß, vielleicht habe ich in 5 oder 6 Jahren oder in 10 Minuten nach diesem Interview eine Idee, was man da noch weiter raus machen kann. Das ist ja öfter so, man macht was. Das Leben geht weiter und irgendwann, Jahre später, erinnert man sich und kann plötzlich aus dem, was man damals angefangen hat, noch mehr machen.
So lange wird die Waschmaschine noch von Legosteinen in Beschlag genommen werden. Natascha.
Meine Liebe.
Es ist Zeit, sich zu verabschieden.
Ach, nein.
Du würdest gerne noch weiter hier weitermachen.
Unbedingt.
Ne? Natascha, was nimmst du mit aus dieser Begegnung, die ja jetzt ja nicht bei Kaffee und Kuchen passiert ist, wie sonst meist bei uns?
Also ich genieße es immer, mit dir zu sprechen, Sonja, und finde es schön, dass ich jetzt mal die Gelegenheit hatte, ohne meinen kleinen Sohn, der, glaube ich, langsam ungeduldig wird, mal wieder mit dir ganz konzentriert zu sprechen und dabei nicht zu wackeln und zu schuckeln.
Stimmt.
Und noch andere Lebensgeschichten
zu
hören.
Oder so den Storchengang immer mit Vitus auf dem Arm.
Ja, genau. Genau, nee, aber ich finde, es gibt auch immer, man sieht immer Parallelen. Wenn man die Geschichten von anderen Menschen hört, dann gibt es immer Parallelen zum eigenen Leben. Und das finde ich immer spannend. Und ich bin ja auch noch auf der Suche und werde hoffentlich bis ans Ende meines Lebens weitersuchen, wer ich bin. Und ja, so wie andere Menschen auch. Und man lässt sich inspirieren.
Wir sind ja unser Leben lang Schüler, sagt
Richtig.
Man ja im Yoga.
Genau.
Natascha, ich habe dir noch was mitgemacht?
Nee. Wirklich? Zeig mal her.
Guckst du dir an?
Na, was ist es? Avocado-Kuchen-Rezept. Großartig, was für ein tolles Geschenk. Ich danke dir.
Für die nächste Back-Session, die wahrscheinlich wieder irgendwann nachts stattfindet.
Unbedingt.
Wenn die Kinder schlafen.
So ist es, genau. Super, danke.
Wenn Sie Rezepte haben wollen, können Sie uns gerne eine Mail schreiben. +1@deutschlandradio.de. Oder wenn Sie Geschichten haben, Anmerkungen zur Sendung. Natascha, erstmal jetzt dir vielen Dank.
Gerne. Und danke dir nochmal fürs ans Backen heranführen. Das hat wirklich einen sehr, sehr schönen und positiven Effekt auf mein Leben gehabt. Und die Leute, die ich mit Kuchen beschenke, sind so glücklich. Das ist ja wirklich eine Bereicherung.
Wenn es weiter nichts ist, nur das Backen. Nächste Woche begrüßt Sie hier Caro Corneli und wir hören uns an der Kuchentheke. Tschüss.
Tschüss.